Ja, liebe Gemeinde, es ist schön, heute Morgen bei euch zu sein, gemeinsam den Gottesdienst zu feiern, gemeinsam hier auch Gottes Nähe zu erleben. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche in Bochum gewesen ist. Ich denke, es war ja ein ganz herrlicher Sabbat mit sehr vielen Geschwistern, einer ganz großen Zahl. Und auch die Begegnungen, auch die Dinge, die man letztendlich erleben konnte im Gottesdienst oder auch drumherum, haben uns als Vereinigung schon auch sehr begeistert, dass ihr auch mitgegangen seid, ihr jetzt hoffentlich auch als Bielefelder, aber auch als gesamte Vereinigung, als Geschwister, die teilgenommen haben. Ich denke, es ist einfach ermutigend, immer wieder sowas zu erleben, auch in so einer großen Zahl. Ich weiß auch von vielen Geschwistern, dass sie gerne solche größeren Gottesdienste schätzen, solche Zusammenkünfte eben von Geschwistern. Ihr habt im Bereich Ostwestfalen ja oft nochmal einen zusätzlichen Sabbat, immer wieder mal, vielleicht nicht jährlich, aber und ich denke, es ist einfach auch schön, in so einer großen Zahl auch immer wieder zusammen zu sein. Bevor ich mit dem Predigtgedanken beginne, würde ich gerne eine Geschichte für die Kinder erzählen. Und da würde ich euch einfach einladen, mal hier nach vorne zu kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das gewohnt seid. Kommt einfach ein Stück weit hier nach vorne und ich würde euch dann auch diese Kindergeschichte dann erzählen. Wer traut sich von euch? Ja, da sind noch einige unterwegs, das stimmt. Kommt ruhig nach vorne, hier sind noch viele Plätze frei. Müsst auch gar nicht so eine große Lücke lassen in der Mitte, aber könnt ihr natürlich gerne machen. Ja, ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte erzählen von jemandem, der so besondere, so kleine Dinge besonders geschätzt hat. Der, ich weiß nicht, wer von euch zu Hause auch gerne Dinge sammelt. Gibt es von euch jemand, der etwas sammelt? Wer würde was drauf antworten? Mancher sammelt. Ja?
Spielzeuge.
Spielzeuge. Gibt es da ganz spezielle Spielzeuge, die du sammelst?
Autos.
So kleine Autos. Das ist eine tolle Sache. Was kann man noch sammeln? Ihr Mädchen, was sammelt man? Was könnte man alles sammeln? Man könnte zum Beispiel Puppen natürlich sammeln. Oder mancher sammelt irgendwelche Fotos oder irgendwelche Bilder. Oder mancher sammelt, ja... Genau, hier gibt es ja noch mehr.
Geld.
Geld. Ja, man kann ja Euro-Stücke sammeln in einer großen Vielzahl. Man kann natürlich auch Münzen aus anderen Ländern sammeln. Da hat man auch eine ganz große Vielfalt. Was kann man noch sammeln? Wer hatte sich noch gemeldet?
Alte Münzen.
Alte Münzen, ja. Und hier gab es noch eine Hand. Also derjenige, von dem ich rede, der hat besondere Steine gesammelt. Der hat sich begeistert für solche Gesteinsstücke, die ja etwas Besonderes waren. Er hat da schon ganz viele zu Hause gehabt. Er hat richtige, da gibt es solche Setzkästen, die waren wirklich, da war ein ganzes Regal, eine ganze Wand war da voll bestückt. Und er konnte da auch von allen Gesteinen den Namen sagen. Das waren ganz einfache Gesteine, die man so sieht, die so besonderen Glitzer haben oder mit besonderen Farben. Er war auch begeistert von Edelsteinen und auch da hat er einige gehabt, die er eben gesammelt hat und die er dann letztendlich zu Hause aufgehoben hat. Und diese Edelsteine, ja, wo hat er die her? Er wollte gar nicht viel Geld für ausgeben, sondern er ist dafür immer wieder auf Märkte gegangen, auf Trödelmärkte, wo manchmal sowas angeboten wird, wo Leute einfach sowas anbieten, vielleicht in einer großen Kiste, in einer großen, in so einem Korb, was weiß ich, 5 Stück für 10 Euro oder so. Und da hat er immer wieder geguckt. Und das ist, denke ich, halt ja eine Möglichkeit, wenn man da auch noch ein bisschen handeln kann, dass man da relativ günstig auch Sachen einkaufen kann. Jedenfalls, eines Tages war er wieder auf so einem Markt und hat dann, bleibt vor einer Auslage stehen, bleibt vor so einem Stand stehen, wo sowas angeboten wird. Und da springt ihm ein Stein, so wie eine Faust, so groß, in Blick und sagt, das ist aber interessant. Und da fragt er nach, was das kostet. Und da sagt der andere, ja, 2 Euro oder 3 Euro, dafür können Sie den mitnehmen, ist ja nichts Besonderes. Und überlegt sich das und überlegt sich, guckt sich von allen Seiten nochmal an. Und ihm erahnt da schon, was das eben, dass etwas ganz Besonderes ist und dass es für 2, 3 Euro überhaupt kein Wert dagegen steht. Und er kauft dann diesen Stein und ist sich ganz bewusst, dass es etwas ganz Besonderes, ganz Wertvolles ist, was er gekauft hat. Und als er dann mit diesem Stein dann zu einem Diamantschleifer geht, bestätigt er, dass es eben ein Saphirstein ist, ein großer Saphir, und dass der also eben nicht geschliffen ist und dass er halt eben einfach trübe war außen. Er war halt also milchig, weil er eben nicht geschliffen war, weil er kein Licht richtig durchfallen konnte, weil er noch ein bisschen schmutzig war. Aber es war wirklich ein ganz wertvoller Stein, den er gefunden hat. Und er war richtig groß und das war etwas ganz Besonderes. Und was können wir daraus erkennen? Dass letztendlich, wenn wir so Sachen im ersten Blick sehen, vor allem, wenn man sich dafür dann auch auskennt, alte Münzen zum Beispiel, oder vielleicht bei den Autos, wenn das eben wirklich ganz wertvolle Stücke sind, aus einer gewissen Sammlung, wo es vielleicht gar keine große Auflage von gibt, dann kann man da etwas ganz Wertvolles auch entdecken. Und dieser Mann, der also da diese Gesteine so geliebt hat, der hat diesen Saphirstein gefunden, der wirklich für ein Apfel und ein Ei gekauft worden ist, also für wenig Geld und etwas ganz Wertvolles war und das, nachdem er dann geschliffen war und eben das Licht durch alle Seiten, durch diesen Prismenschliff gefallen ist, eben ganz herrlich gespiegelt hat. Und ich denke, so geht es uns manchmal auch, dass wir Sachen für ganz wertlos halten, weil wir nicht so viel mit anzufangen wissen, weil wir es vielleicht loswerden wollen, aber es ist für andere etwas ganz, ganz Wertvolles. Und darüber wollen wir uns heute Morgen auch gemeinsam mit der Gemeinde unterhalten, über den Gedanken eben dieses, dass wir etwas Wertvolles haben, was andere Leute für ganz wertlos erachten. Dabei geht es um Glauben, dabei geht es um Jesus Christus. Und da wollen wir heute Morgen einfach drüber nachdenken, dass etwas ganz Wertvolles ist. Mancher sieht es einfach an als überflüssig, als nicht notwendig, aber für uns, wo wir das wissen und kennen und wo wir so manches erlebt haben, für uns ist das etwas ganz Wertvolles, das Wertvollste eigentlich, was es auf der Welt gibt. Darüber will ich heute Morgen noch weiter nachdenken. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne wieder zu eurem Platz zurückgehen. Ja, oft gehen wir in unserem Leben auch so um mit wertvollen Sachen. Oft erkennen wir den Wert, oft erkennen wir die Bedeutung einer Sache zunächst nicht. Manchmal bemessen wir auch Dingen einer Bedeutung zu, die sie nicht wirklich haben. Dass etwas überhöht wird, dass es in aller Munde ist, aber eigentlich doch eine Nebensächlichkeit ist. Wir bewerten dann, ich nenne es jetzt mal bunte Glasmurmeln, weil sie als schön anzusehen sind, viel höher als eben wirklich wertvolle Steine, als das wirklich Wertvolle. Der Edelstein, der noch nicht geschliffen ist, der besitzt ja auch einen Wert. Aber wenn er dann geschliffen ist, entfaltet er seine ganze Schönheit. Und dann ist auch jeder davon begeistert. Möchte ich mit euch heute Morgen natürlich nicht in dem Gottesdienst über bunte Steine nachdenken. Das ist gar nicht das Ziel. Aber wir wollen heute Morgen über einen Schatz reden, dessen Wert von keinem anderen Schatz auf dieser Welt übertroffen wird. Ich lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen beim Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Ich möchte da gerne im 2. Kapitel einige Verse mit euch lesen. 1. Korinther, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Erster Korinther, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dort spricht er seine Zuhörer an mit liebe Brüder und sicherlich auch liebe Schwestern. Als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündigt, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Wie hat sich Paulus den Menschen in Korinth vorgestellt? Wie wollte er dort seine Zuhörer beeindrucken? Kam er mit großen Worten? Ich denke, in diesem Text wird das deutlich. Waren die Menschen von der Klugheit und von seiner Weisheit beeindruckt? Wollte er sie überreden? Wollte er sie mit Menschenweisheit, mit schlauen Argumenten für das Reich Gottes gewinnen? In anderen Übersetzungen bei Luther heißt es zum Beispiel, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus predigte ihn vom Kreuz Christi. Wenn wir heute an das Wort Kreuz denken, dann denken viele auch an diese kleinen Kreuzen, die um den Hals hängen, aus Silber oder Gold. Haben die Kreuze etwas wirklich mit dem Kreuz Christi zu tun, von dem Paulus gepredigt hat? Manchmal werden sie als Schmuck gesehen, aber doch ist es ein Symbol auf Jesus Christus hin. Welche Auswirkungen haben diese kleinen Kreuzchen für die meisten ihrer Besitzer, ihrer Benutzer? Welche Auswirkungen haben sie wirklich im Leben? Und wenn man nachfragt, gibt es oft keine richtige Antwort. Naja, es ist halt schön anzusehen, ich habe es geschenkt bekommen, ich trage es halt, weil der oder jener dem das gefällt. Persönlich hat es oft wenig Auswirkungen. Paulus spricht hier in dem Text von dem blutigen Kreuz. Paulus erklärt seinen Zuhörern, warum Jesus sterben musste. Welche Zuhörer haben wir heute, wenn wir über Jesus und über das blutige Kreuz sprechen? In welcher Zeit leben wir heute? Welche Hoffnung haben die Menschen? Wir sagen auch manchmal so in der Gemeinde oder in der Schrift, die Generation, die heute lebt. Welche Hoffnung ist da? Welche Aussicht ist da? Wir sprechen oft von der letzten Generation, die sich auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereitet. Was beschäftigt uns? Was beeinflusst uns? Was prägt diese Generation? Uns. Egal, ob es nun die Jüngeren sind oder die Älteren, aber uns, die wir leben, die wir letztendlich auf diese Wiederkunft uns ganz bewusst vorbereiten. Wir erleben und erfahren unsere Umwelt um uns herum durch natürlich unsere Mitmenschen. Worüber unterhalten sie sich? Was ist ihnen wichtig? Wir erleben diese Welt um uns herum auch durch unseren Arbeitgeber. Was verlangt er von uns? Welche Arbeit tun wir? Welcher Geist herrscht dort? Welche Motivation? Ist es nur Geld verdienen? Ist es mehr? Ist dem anderen etwas Positives bringen, unabhängig von dem persönlichen Auskommen? Wann ist der Chef mit unserer Leistung zufrieden? Wir erleben die Welt um uns herum durch unsere Bildschirme, Fernseher, Medien, Internet. Worum geht es bei vielen Themen, bei den allermeisten Sendungen? Welche Themen haben Sie? Was bewegen Sie? Jeden Tag ein Neues? Jeden Tag Themen aus einer bestimmten Richtung? Und ich denke letztendlich auch an diese Sachen, die wir lesen, ob es nur Zeitschriften sind oder Bücher, mal vielleicht einfach vom adventistischen Bereich mal ausgenommen, aber die andere Literatur, was ist da, worum geht es da? Geht es um Unterhaltung? Geht um Nervenkitzel? Geht um vielfältige Sachen? Und ich möchte gerne zwei Dinge zunächst mal herausgreifen. Zum einen, wenn ich an die Nachrichten denke. Die sind geprägt von Gewalt. Aktuell sind ja viele Staatsvertreter gegen Bürger im Konflikt, Demonstrationen, nicht immer friedlich von beiden Seiten. Es geht um Familien, wo letztendlich auch Auseinandersetzungen da sind. Es geht um Schulen. Auch da bewaffnen sich Schüler. Auch da muss man sich bereits irgendwo schützen. Es geht um wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auch das steckt in den Nachrichten drin. Und ich denke, man könnte da jetzt eine ganze Stunde mitfüllen, welche Themen da immer wieder bewegt werden. Keine Ausbildungsplätze, wenig Arbeit, leere Versprechungen. Werden die Altersbezüge, wird die Rente noch gezahlt, irgendwann in 10, 20, 30 Jahren. Und es gibt natürlich viele ökologische Katastrophen. Einfach düstere Zukunftsaussichten auf breiter Ebene. Die Generation, die heute leben, und damit meine ich uns alle, die wir hier versammelt sind, wir hören das täglich. Wir hören diese Botschaft Tag für Tag. Und jedes Mal, wenn wir einfach mal sehen wollen, was ist denn heute passiert in der Welt, sind 98% der Nachrichten schlechte Nachrichten. Und da denke ich jetzt gar nicht ans Wetter, sondern ich denke an die ganz anderen Nachrichten, die letztendlich uns alle irgendwo bewegen, die uns ein Stück weit auch niederdrücken, die genau in dieses Bild reinpassen. Wenig Perspektive, eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Keine Zukunft. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir diese gebrochene Generation sind und dass wir eben wenig Perspektiven für die Zukunft haben. Vor 20, 30 Jahren mag es da eben diese Aussicht noch gegeben haben. Ausbildungsplatz, Arbeitsplatz danach, Familie, vielleicht einen gewissen Wohlstand, ein gewisses Auskommen im Leben. Und man konnte eben verschiedene Sachen in Angriff nehmen. Doch wie sieht es heute aus? Womit beschäftigen sich diese, wo beschäftigen wir uns, was uns letztendlich die Medien anbieten, was das Fernsehen anbietet, Zeitschriften? Und die werden ja nicht nur von den jungen Leuten konsumiert, sondern wir alle sind davon abhängig. Sie werden frei Haus ins Wohnzimmer geliefert. Ein weiteres Thema, wie gesagt, das eine die Nachrichten, das andere eben so ein Thema, was eben immer wieder bewegt wird, ist so dieser große Bereich von Liebe und Sexualität. Es werden viele Spielarten von Sexualität dargestellt, wie Homosexualität, Gewalt und Sexualität, freie Liebe ohne feste Bindung. All das sind Dinge, die frei Haus geliefert werden, womit wir uns beschäftigen, womit wir uns auseinandersetzen, worauf wir auch reagieren, innerlich, äußerlich. Und da gibt es, denke ich, auch so Dinge wie Gewalt und Zerstörung, die genauso eben in den Filmen, in den Dingen, die wir auch konsumieren, dargestellt werden. Es wird viel auch über Mord und Selbstmord geredet. Mir ist das in den letzten Monaten wieder ganz bewusst geworden, dass eben bei Bahnfahrten, wie häufig wird da die Meldung gegeben, da ist ein Personenschaden, bitte gedulden Sie sich, Stunde Verzögerung, 2 Stunden Verzögerung. Das ist die eine Seite, das ist die Seite für die Reisenden. Die andere Seite ist doch das Drama, was da letztendlich auf den Gleisen passiert ist. Dass Menschen letztendlich ihrem Leben ein Ende setzen wollten, weil sie keine Hoffnung haben. Und diese Dinge prägen uns. Wir erleben das ständig, wir erleben das täglich. Ich erzähle es deshalb so breit, weil es wirklich so immer wieder da ist und weil da einfach schöne Worte auch nicht angebracht sind. Und die Heilige Schrift beschreibt diese Zustände mit folgenden Worten, zum Beispiel in Galater. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung. Und das lässt sich eben, würde sich auch mit modernen Worten noch beliebig fortsetzen lassen. Satan hat diese Welt fest in seinem Griff. Satan ist der Fürst dieser Welt. Und er hat den, der sich nicht wehrt, der sich nicht bewusst gegen ihn entscheidet, er hat denjenigen fest im Griff. Und Satan kämpft um uns. Er kämpft genauso um die junge Generation wie auch die Älteren. Er will uns, die wir leben, letztendlich zerbrechen. Er will uns in seinen Bann ziehen. Und er macht mutlos. Er bringt Angst in den Lebensalltag. Angst vor der Zukunft. Und er nimmt die Hoffnung auf ein vernünftiges Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf diesem Planeten. Und so treibt er direkt in den Tod. Der eine nun Selbstmord begeht. Oder ob wir gleichgültig werden, ob wir ohne Hoffnung sind. Ob wir auf nichts mehr vertrauen. Das sei doch letztendlich mal dahingestellt. Damit hat er sein Ziel erreicht und hat den Menschen zerbrochen. Sein Einfluss ist letztendlich überall. Wie lautet unsere Botschaft? Wie lautet die Botschaft der Adventgemeinde für diese Welt in diesen letzten Jahren? Welche besondere Botschaft hat die Adventgemeinde im 150. Jahr ihrer Gründung? 150 Jahre, nachdem die erste Generalkonferenz sich zusammengefunden hat. Ich denke, unsere erste Botschaft ist natürlich, Christus kommt wieder. Der Advent, die Wiederkunft. Und er lädt dich letztendlich ein, sich darauf einzulassen, dabei zu sein, wenn Jesus kommt. Dabei zu sein, wenn er uns herruft von einem, hineinruft zu sich oder heraufruft zu sich aus dieser Welt heraus. Ich denke, wir können unsere ganzen Glaubensüberzeugungen darstellen. Jeder hat eine andere Facette, alles hat eine andere Perspektive. Aber das Wesentliche ist, wir wissen nichts als Christus. Das Kreuz bringt uns Rettung und ja, Christus sagt uns diese Rettung zu. Wir haben viele Murmeln und viele Edelsteine, um einfach in diesem Bild von der Eingangsgeschichte zu bleiben. Wir haben diese Steine in unserer Schatztruhe des Glaubens. Sie sind alle echt, sie sind alle wertvoll und sie spiegeln alle auch die Herrlichkeit Gottes wider. Wir können so manchen Weg anbieten. Führen alle Wege zum Ziel? Wir müssen etwas Besonderes, wir müssen das Einzigartige anbieten. Aber unser besonderer Stein, unser Saphirstein, ist das Kreuz. Das ist das Opfer von Jesus Christus. Das ist das Besondere, das uns letztlich allein rettet, allein frei macht von Sünde und Schuld. Das ist der wichtigste Stein. Nämlich nur durch ihn erhalten wir Vergebung unserer Schuld. Und ich denke, es ist auch gleichzeitig der schwerste Stein. Wenn wir seine Bedeutung für unser Leben erfahren, dann wird uns deutlich, wir müssen unser Leben verändern. Und wer verändert sich schon freiwillig? Das ist der kostbarste Stein. Er bringt nämlich ewiges Leben. Und es ist der herrlichste Stein, nämlich neue Erde, neues Jerusalem, ist unbeschreiblich in der Gegenwart Gottes. All die Bilder, die die Bibelschreiber, die Propheten einfach verwenden, sind doch wahrscheinlich nur ein Abglanz von dem, was wir da wirklich erleben werden, wie es dann wirklich auch sein wird. Diese Welt, diese Generation steht vor einer großen Herausforderung. Im Moment ist es wie ein Strudel. Er dreht sich, er zieht immer weitere Kreise und wer so in den Einflussbereich hineingerät, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal erlebt und hoffentlich natürlich dann damit auch überlebt. Es ist schon grausam, wenn man so einfach gezogen wird und einfach sich nicht mehr befreien kann, wenn man so in die Tiefere gezogen wird, unweigerlich. Und die eigene Kraft reicht häufig nicht aus, um sich daraus wieder zu befreien, aus dieser Umklammerung des Todes. Aber gibt es einen Ausweg? Gibt es daraus einen Ausweg? Martin Luther hat mal gesagt, ich kann zwar nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann sehr wohl verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Und vielleicht ist das auch der Punkt, dass man bestimmte Dinge einfach nicht so akzeptiert, wie sie sind und sich ganz bewusst eben auch dagegen stellt. Solange wir Menschen sind, werden wir auch immer wieder vom Bösen versucht werden. Daran werden wir nichts ändern können. Aber die Versuchung ist noch nicht die Sünde selbst. Wir können uns jedoch dagegen wehren, damit es aus dieser Versuchung letztendlich keine Sünde wird. Wenn uns für diese Abwehr die Kraft fehlt, dann ist Gott gerne bereit dazu, uns aus seinen unerschöpflichen Kraftreserven so viel Kraft zu schenken, dass wir auf jeden Fall auch Sieger bleiben können. In der Bibel wird beschrieben, dass Jesus sündlos lebte. Er war nicht ein einziges Mal ungehorsam Gott gegenüber. Und wenn wir hier in 2. Korinther 5, Vers 21 nachschlagen, wer das einfach mal aufschlagen will, da wird gerade davon geredet. 2. Korinther 5, Vers 21. Es geht darum, wie letztendlich Christus in dieser Welt gelebt hat. Dass er ganz, ganz Mensch war und dass er die gleichen Herausforderungen hatte, die wir auch heute haben. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es dann, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wir wissen nichts als das Kreuz. Wir erzählen nichts anderes als von dem Kreuz, weil nämlich genau das Wirklichkeit ist. Weil nämlich durch ihn, durch sein Opfer, wir letztendlich gerechtfertigt sind. Über das Leben, Jesu hat sein Vater im Himmel sich sicherlich gefreut, hat sicherlich das wahrgenommen, dass es eben sündlos war und dass genau eben auch sein Plan erfüllt wird und eingehalten wird, den er vorgesehen hat. Es war, wie wir es wissen, ein Leben des ununterbrochenen, des ungebrochenen Gehorsams. Und sein Leben entsprach ja auch in allen Dingen dem, wie es die göttliche Rechtschaffenheit vorgesehen hat. Sein Vater besitzt eben diese ewige Gerechtigkeit. Und er liebt diese Gerechtigkeit oder auch die Rechtschaffenheit. Durch sein Leben ohne Sünde bewahrte er sich selber diese göttliche Gerechtigkeit. Sie ging ihm nicht verloren. Und er bewies sogar, dass er als Mensch nach diesem Willen, nach diesen Geboten Gottes leben konnte. Und aufgrund seines Lebenswandels hätte Jesus ja auch nie sterben müssen. Denn nur auf ein einziges Vergehen steht bei Gott die Todesstrafe, nur auf Sünde. Nur auf Sünde steht bei Gott die Todesstrafe. Und Jesus hat nie gesündigt. Aber warum ist er trotzdem gestorben? Machen wir uns das immer wieder bewusst, dass es letztendlich einfach wichtig ist. Wozu starb Jesus am Kreuz? Jesus starb diesen stellvertretenden Tod. Und es gibt eben nur ihn als den einzigen Stellvertreter. Paulus schreibt an anderer Stelle, dass nur Christus allein eben diese Stellvertretung wahrnehmen kann. Von daher gibt es auch keinen anderen Weg zum Heil. Es wird ganz deutlich formuliert, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und damit sind alle Zweifel ausgeschlossen, um wen es sich hier handeln könnte. Er wird in diesem Text, in 1. Timotheus wird also auch der Name genannt, wird nämlich Jesus Christus genannt, dass er derjenige ist, welcher dieser Mittler ist. Und damit wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass noch andere Personen außer Jesus Christus unser Mittler bei Gott sein können. Nur einer hat diesen Preis für die Begnadigung bezahlt. Nur einer entsprach in allen Dingen dieser verliehenen Gerechtigkeit. Und dieser Rechtschaffener ist allein Jesus Christus. Gott liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Und deswegen hat er vor mittlerweile 2000 Jahren den Preis für unsere Rettung bezahlt. Und diese Liebe, die ist ein Spiegel, die spiegelt sich eben in diesem kostbaren Saphirstein. Gott offenbart seine grenzenlose Liebe eben durch Jesus Christus. Und durch diesen stellvertretenden Tod hat er ein für alle Mal für mich diese notwendige Todesstrafe aufgehoben. Und so wurde uns die Möglichkeit gegeben, dass wir begnadigt werden können. Die Schuld ist erlassen, aber nur wenn du und wenn ich es auch wirklich wollen. Ich lade euch ein, 1. Petrus nochmal aufzuschlagen. Wird das auch nochmal erwähnt, wird das auch nochmal deutlich gemacht. Dass ihr nicht nur sagt, naja gut, der Paulus hat er so geschrieben, aber es gibt ja noch andere Schreiber. Im 1. Petrus 2, da wird der gleiche Gedanke auch nochmal aufgegriffen. Petrus vertieft diesen Gedanken nochmal. 1. Petrus 2, Abvers 24. Ich lese es einfach nach der neuen Leben, der Übersetzung. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. An seinem eigenen Leibe hat er die Sünde hinaufgetragen, damit wir leben können. Sind wir bereit, bei diesem Angebot zuzugreifen? Es klingt so unglaublich. Auf der einen Seite in der Gemeinde bekannt und immer wieder erwähnt, aber doch so unglaublich. Sind wir bereit, zwischen diesen vielen Angeboten, zwischen den vielen bunten Kugeln und eben dem wertvollen Saphirstein wirklich zu entscheiden? Dass wir uns wirklich für das Wertvollste entscheiden, was es eben gibt. Entscheiden wir uns für die bunte Vielfalt, für ein hoffnungsloses und vielleicht auch bequemes Leben zeitweise, das uns auf der einen Seite Satan anbietet? Oder entscheiden wir uns ganz bewusst für ein Leben, was manchmal mit Entscheidungen zu tun hat, was aber auch immer wieder im Gegensatz zur Umwelt steht, zu einem hoffnungsvollen Leben mit Jesus Christus? Bist du bereit, bei diesem Angebot zuzugreifen? Bist du bereit, dir einfach deine Schuld erlassen zu lassen, dass sie dir vergeben wird? Es kommt auch letztendlich auf deine Entscheidung an. Jesus Christus ist dieser kostbarste Stein, der letztendlich ja, in der Bibel, von dem in der Bibel gerichtet wird. Durch das kostbare Kreuz Christi bist du frei von deiner Schuld. Leo Tolstoi erzählt eine Anekdote, vielleicht auch nicht ganz unbekannt, von einem Großknecht. Er wird von seinem gütigen Herrn freigelassen, weil er eben so einen guten Dienst erwiesen hat. Und er sollte so viel Land geschenkt bekommen, damit er natürlich fortan nicht irgendwie am Betteltuch betteln muss, wenn er da halt eben nicht mehr arbeiten kann, sondern dass er selbstständig wird, dass er irgendwo ein eigenes Leben aufbauen kann. Und dieser gütige Herr, der will seinem Großknechten so viel Land geben, wie er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang umlaufen kann. Und beim ersten Sonnenstrahl am nächsten Tag macht er sich auf den Weg. Er ruht nicht und er rastet nicht. Er ist nur im Gehen, um ja keine Zeit zu verlieren. Stück für Stück umläuft er seinen zukünftigen Besitz, um ihn einfach schon mal in Augenschein zu nehmen. Die Sonne neigt sich schon im Westen, neigt sich schon und er läuft schneller. Noch diese Wiese und noch dieses Waldstück. Und der Acker soll auch unbedingt noch dazukommen. Und bei Sonnenuntergang kommt er am Ausgangspunkt an und ein Glücksgefühl erfasst ihn. Das alles gehört jetzt mir. Und dann fasst er sich ans Herz und singt zusammen. Vom Herzschlag getroffen, er ist tot. Er sinkt tot zu Boden. Und Tolstoi schließt diese Erzählung mit den Worten: Wie wenig Erde braucht doch ein Mensch, 6 Fuß tief unter dem Boden. Die Frage ist wirklich, wofür setzen wir uns ein in unserem Leben? Was ist uns wichtig? Was ist so das, was uns wirklich antreibt? Und Paulus sagt auch im Korintherbrief: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils. Auf den heutigen Tag kommt es an, nicht was in der Zukunft ist, was in vielen Jahren ist. Wir kennen alle den Weg. Wir kennen den Weg zu Christus, wir kennen den Weg des Heils. Wir wissen, wie Erlösung geschieht. Wenn nicht, können wir gerne auch weiterhin nochmal in der Bibel lesen, das einfach noch vertiefen und einfach herausfinden, dann steht alles in diesem Buch. Jesus Christus hat uns frei gemacht von unserer Schuld. Er hat diese Trennung zu Gott hin ganz bewusst überwunden. Durch seinen Dienst, durch sein Kreuz. Das alles ist aus Gnade, ganz ohne unser Zutun geschehen. Aber was machen wir mit diesem Wissen? Was machen wir mit dieser Gewissheit? Wie entscheiden wir uns? Ich lade dich ganz bewusst ein, dieses Angebot nochmal neu zu überdenken und ganz bewusst anzunehmen. Du darfst am Kreuz und darfst an deinen Verheißungen Gottes teilhaben. Du darfst dich auf die große Gemeinschaft der Gläubigen vor dem Thron Gottes freuen. Und wir wissen, dass Jesus bereits vorausgegangen ist, um uns dort eine Stätte zu bereiten. Wir blicken ganz bewusst auf das Kreuz und wir sehen die Liebe Jesu zu uns. Denn ich hielt es für richtig, nichts unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Der Segen unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen.
Wir singen gemeinsam das Lied 149 aus dem Liederbuch Leben aus der Quelle, alle Strophen.
Wir wollen beten, lieber Vater im Himmel, großer Gott. Wir danken dir, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast und dass wir durch dieses Wort, auch des Paulus, wieder ganz bewusst darauf hingewiesen werden, dass dein Kreuz das Entscheidende ist, die Verbindung zu dir. Du machst den Weg letztendlich selber frei, durch deinen Sohn wieder mit dir versöhnt zu sein, zu dir zu kommen, vereint auf der neuen Erde zu sein, vor deinem Thron anzubeten und letztendlich Leben in der Fülle zu haben. Großer Gott, ich bitte dich einfach, dass du uns in der Gemeinde immer wieder stärkst, dass wir auch diejenigen, die schwach sind, mitziehen, dass wir als Schwestern und Brüder gemeinsam bereit sind, diesen Weg zu gehen und dass wir auch niemanden zurücklassen wollen. Sei mit der Gemeinde in Bielefeld bei all denen, die sich hier dazugehörig fühlen, die hier wirken, die hier auch ihre Kraft und ihre Zeit einsetzen, dass sie noch viele Menschen ansprechen können, um dieses herrliche Angebot von dir letztendlich darauf aufmerksam zu werden und es annehmen zu können. Lieber Vater, segne die Gemeinde, sei mit ihr und hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.